Es sei das Land mit dem größten Budget, der größten Wirtschaft, dem größten Einfluss auf die europäische Politik und trotzdem viel zu zaghaft. Ihr Deutschen habt keine Wahl, so wie wir keine Wahl haben. Nur wenn man zum Anführer wird, lassen sich die Schatten der Vergangenheit vergessen. Gerade hat er mit einem Befehlshaber an der Front im Osten telefoniert. Die Situation sei schwierig. Offenbar mobilisierten die Russen wieder viele Kämpfer. In den Provinzen Luhansk und Donetsk wird brutal gekämpft. 10.000 bis 20.000 Soldaten bewegen sich aufeinander zu. Dies ist ein Krieg wie der Zweite Weltkrieg. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, ich habe mir die Light Story, die Titelstory der Zeit vorgenommen. Michailo Fedorov könnte auch ein Türsteher sein. Die kräftige Gestalt mit der trainierten Schulterpartie, das schwarze Sweatshirt, die ausgewaschene Jeans. Er hat etwas Respekteinflößendes. Fedorov ist 32 Jahre alt, so alt wie ich, und bittet darum, geduzt zu werden. Er ist kein Türsteher, sondern Digitalminister und Vizepremier der Ukraine, einer der engsten Vertrauten von Wladimir Zelensky. Ja, oder ist doch irgendwie der Erwähnung wert. Man fragt sich natürlich, ich sitze hier in Berlin-Mitte, mache meinen Podcast, ja. Und der Junge sitzt in Kiew und, wird von Putin angegriffen. Wir befinden uns, schreibt die Zeit, in einem unterirdischen Bunkersystem in Kiew, so groß wie ein ganzes Wohnviertel, eine Art Stadt unter der Stadt. Über uns thront ein Zuckerbäckerpalast aus der Glanzzeit des Sowjetimperiums. Hier haben die Ministerien der ukrainischen Regierung ihren Sitz, auch das von Fedorov. In seinem Amtszimmer aber konnte das Interview nicht stattfinden. Kaum sollte es beginnen, ging der Alarm los. In der Stadt heulten die Sirenen und die Handys gaben schrille Töne von sich. Das bedeutet, Raketen sind unterwegs, Marschflugkörper oder Drohnen aus iranischer Produktion oder aber in Belarus starten russische Jets. Wie so oft im vergangenen Jahr sind also die Mitarbeiter der Ministerien und eben auch Fedorov samt Sprecherin und Personenschützer in das Labyrinth aus Beton hinabgestiegen. Angeblich hält der Bunker den Volltreffer eines nuklearen Sprengsatzes aus. Die Ministeriumsmitarbeiter wirken keineswegs ängstlich, eher genervt, weil sich jetzt schon wieder alle Termine verschieben. Ihre Laptops haben sie mitgenommen, Kaffee gibt es aus dem Automaten auf dem Gang. Es riecht nach Essensresten und es ist verdammt kalt. Eine Heizung gibt es nicht im Bunker. Im fahlen Licht stehen Soldaten herum und wischen über ihre Smartphones. Von hier aus regierte Zelensky das Land in der ersten Woche des Krieges, als die Russen auf Kiew zumarschierten. Als man damit rechnete, dass sie versuchen würden, ihn zu erschießen oder zu verschleppen. Damals versammelte Zelensky eine Gruppe von Helfern um sich, die ihn bis heute unterstützen. Junge Leute. Zelenskys Frau Olena nennt sie seine Kampfgefährten. Die meisten waren einander vorher nie begegnet. Vom Politikmachen verstanden sie bis dahin nichts, von Kriegführung noch weniger. Zelensky hatte nach Leuten gesucht, die jung genug waren, um sich unbelastet von der Vergangenheit dem Kriegsjob zu widmen. Experten, die in der Lage sein würden, seine Botschaften auf allen Kanälen unter das Volk und in die Welt zu bringen, die ihm helfen könnten, die ukrainische Sache zur Sache des Westens zu machen. Das ist es, was sie seit einem Jahr tun. Und nicht erst seit 2014. Ja? Kein Präsident führt einen Krieg allein. Es braucht Generale und Soldaten, Diplomatinnen und Beraterinnen natürlich, liebe Zeit. Von hier, vier von Zelenskys engsten Beratern hat die Zeit in Kiew getroffen. Die schonungslose, fordernde Art dieser Vertrauten des Präsidenten hat manche der Verbündeten zunächst irritiert. Die schonungslose Transparenz, die ständige und wenig diplomatische Wiederholung von Forderungen. Für all das übliche Sondieren und Taktieren haben Zelenskys Leute, so scheint es, kein Gespür oder sie übergehen es. Denn vor allem haben sie keine Zeit. Und indem sie das alles einfach weglassen, legen sie nebenbei auch offen, wie das eingespielte System normalerweise funktioniert. Zu Selenskys Vertrauten zählen ein ehemaliger Medizinstudent, ein Startup-Gründer, ein Filmproduzent, mehrere Fotografen und eine Handvoll Assistentinnen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja doch, jetzt meinen sie wohl tatsächlich ausschließlich weibliche Assistentinnen. Wohingegen vorhin bei Diplomatinnen und Beraterinnen kaum ausschließlich Diplomatinnen und Beraterinnen gemeint sein können. Mama mia. Übrigens, ich habe gestern ein Video von Baerbock gesehen. Und sie machen es ja alle, ja? Die Minister und Minister der Staaten, hat sie gesagt. Zweimal das generische Maskulinum verwendet. Als Grüne. Die meisten dieser Leute hat Selenskyj in seinem früheren Leben als Fernsehstar kennengelernt. Manche haben formal eine Funktion, aber was sie sind, ist weniger wichtig als was sie tun. Und dass sie es sich zutrauen. So, was habe ich gemacht? Ich hatte also diesen Artikel auf dem Frühstückstisch liegen. Ich glaube, es war Samstag und ich hab an diesem Samstag zum ersten Mal seit, kleiner Fun Fact am Rande, ohne zu übertreiben, ich glaube zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 4, 5, vielleicht zum ersten Mal seit 7, seit 8 Jahren kein Ei gegessen. Und ein Frühstück ohne, schönes Frühstück, ein gutes Frühstück ohne Ei ist doch irgendwie nicht komplett. So, also ich habe gegoogelt, jedenfalls musste ich denken, ich hatte doch kein Ei. Kabinett in der Ukraine im Jahr 2020. Und man müsste sich jetzt dann durch links hangeln, ja, wenn überhaupt. Es wäre eine Menge Arbeit. Und es ist auch bei mir noch nicht wirklich angekommen. Ja. ChatGPT ist einfach, zumindest was solche Fragen angeht, dann doch eine größere, schnellere, einfachere Hilfe als Wikipedia und Google. Ich habe also ChatGPT gefragt, wer saß im Jahr 2020 in der Ukraine in der Regierung, und zack, spuckt das Programm mir eine Antwort raus. Im Jahr 2020 hat die Ukraine eine Regierung unter Führung von Premierminister Denis Schmyhal, der am 4. März 2020 sein Amt angetreten hatte. Hier sind die Mitglieder der Regierung der Ukraine im Jahr 2020. So, dann wird, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, circa 20 verschiedene Posten. Es ist möglich, schreibt ChatGPT, dass es während des Jahres 2020 einige Kabinettsumbildungen gegeben haben könnte. Okay, ich habe also gefragt, wann wurde Selenskyj Präsident? Ich war mir da auch nicht mehr sicher. Volodymyr Selenskyj wurde am 21. April 2019 zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Er gewann die Stichwahl mit 73,22% der Stimmen gegen den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko. Seitdem, also seit der Amtseinführung im Mai, ist er der 6. Präsident der Ukraine. Okay, ich habe gefragt, was macht Denis Schmyhal im Augenblick? Denis Schmyhal ist derzeit nicht mehr Premierminister der Ukraine. Er trat 4. August 2021 von seinem Amt zurück, nachdem Präsident Volodymyr Selenskyj ihn gebeten hatte, zurückzutreten. Seit seinem Rücktritt hat Denis Schmyhal keine öffentlichen Ämter inne. Es ist derzeit nicht bekannt, ob er in der Politik oder in anderen Bereichen tätig ist. Wer ist denn aus dem Kabinett von 2020 aktuell noch in der Regierung in der Ukraine? Habe ich gefragt. Einige Mitglieder des Kabinetts von 2020 sind auch heute noch Teil der Regierung der Ukraine, während andere zurückgetreten sind oder durch neue Minister ersetzt wurden. Hier sind einige der ehemaligen Mitglieder des Kabinetts von 2020, die immer noch in der Regierung tätig sind. Dmytro Kuleba, Kuleba, Oleksi Reznikov, Oleksi Kirchner und noch Mikhailo Fedorov ist also der zumindest in dem Artikel der Zeit auftaucht, der also aktuell auch noch in der Regierung ist und es auch schon 2020 war, also vor dem großen Krieg. Krieg herrscht ja dort schon seit 2014. Gut, ChatGPT spuckt mir hier noch ein paar weitere Namen aus, die nicht mit Hedi sind in der Regierung. Sind also nur noch vier Minister in der Regierung, die auch vor dem Krieg in der Regierung waren. Es gibt jetzt halt mehr als vier Minister in der ukrainischen Regierung, die auch schon vor dem Krieg im Osten der Ukraine in der Regierung waren. Der Krieg in der Ukraine begann im Jahr 2014. Schön, ja, dass ChatGPT das quasi klar macht. Und es gab seitdem mehrere Regierungswechsel und Kabinettsumbildungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich fragen wollte, war ja, wie alt, habe ich also gefragt, wie alt sind die aktuellen Mitglieder der ukrainischen Regierung? So, die Altersdaten der aktuellen Mitglieder der ukrainischen Regierung sind nicht öffentlich verfügbar. Aber ich kann dir einige Informationen über das Durchschnittsalter der Regierung geben. Laut einer Analyse von Daten, die im Jahr 2021 vom Ukrainischen Institut für die Zukunft veröffentlicht wurden, betrug das Durchschnittsalter der Kabinettminister 49 Jahre. Der jüngste Minister war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt. Ich nehme an, das ist mein Jahrgangskumpane und der älteste 71 Jahre. Es ist jedoch möglich, dass es seitdem personelle Veränderungen in der Regierung gegeben hat, die das Durchschnittsalter beeinflusst haben. Ist das nicht interessant? Was ist daran interessant? Ich finde es interessant. Wir wissen also nicht genau, wie viele russischen Soldaten gefallen sind. Und wir wissen nicht, wie alt die Mitglieder der Regierung sind, der wir die weltbesten Panzer liefern. Echt jetzt? Euer Ernst? Das ist möglich? Fedorov hockt in einem vielleicht 4 Quadratmeter kleinen Raum auf einer wackeligen Liege mit Blümchenmuster. Es ist 9:30 am Morgen. Der Minister wirkt müde, sein Lächeln bemüht. Manchmal beugt er sich vor, um besser verstehen zu können, was die Dolmetscherin sagt. Er bittet darum, dass wir ukrainisch sprechen. Fürs Englische reicht die Energie an diesem Morgen nicht. Jetzt auch noch Englisch. Das kostet mich zu viel Kraft. Er schlafe, sagen seine Mitarbeiter. Meist nur 3 Stunden am Stück. Fedorov ist von allen aus Zelenskys Inner Circle am längsten an dessen Seite. Ich mache das hier nur alles seinetwegen, sagt er. Ich bin davon überzeugt, dass er es ist, der das Land am Leben halten kann. Das Time Magazine, offenbar beeindruckt vom Netzwerk des jungen Mannes, wählte Fedorov im vergangenen Jahr unter die 100 Rising Stars der Welt. Er ist das jüngste Mitglied im Kabinett. Fedorov hat, so würden manche sagen, den Präsidenten an die Macht gebracht. Mit 27 Jahren hat er Zelenskys Wahlkampagne geleitet und aus dem Comedy-Schauspieler einen Präsidenten geformt, der die Welt überrascht hat. Durch seinen Mut, seine bedingungslose Art. Fedorov riet Zelensky schon vor dem Wahlsieg, einfach das zu machen, was der Fernsehstar am besten konnte, unterhalten. Er empfahl ihm, hellblaue Anzüge zu tragen, seine Botschaften wie ihr selbst gedrehte Handyvideos zu verkünden und die TV-Duelle in Stadien auszutragen. Außenwirkung, darum ging es. Und die Außenwirkung sei jetzt noch wichtiger als in Friedenszeiten. Das Schlimmste wäre, sagte Fedorov, wenn sich Zweifel verbreiteten, wenn Müdigkeit und Verzagtheit um sich griffen. Das müsse er unter allen Umständen verhindern. Zelensky sehe das genauso. Und in der Tat sind all die Auftritte des Präsidenten, all die Videoübertragungen in Plenarsäle, all die Reden an die Nation ja genau dazu da, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Die Aufmerksamkeit, sie ist vielleicht der größte Schutz, den es für die Ukraine geben kann. Ich hatte die Tage noch gedacht, wenn ein Präsident auf allen größeren Kulturveranstaltungen des Westens sprechen kann, hat der da überhaupt noch Zeit und Kapazitäten, ein Land zu führen, geschweige denn einen Krieg zu führen? Und ich habe im ersten Moment mein Gedanke war. Und überhaupt, warum ich hier jetzt aus diesem Artikel auch vorlese. Hier wird ein Land angegriffen, hier wird Krieg geführt. Und der Präsident ist mehr oder weniger Neuling in der Politik und seine Mannschaft, seine Regierungsmitglieder sind auch Neulinge. Wer führt hier den Krieg? Wenn du nicht weißt, du kannst, wer weißt du von heute auf morgen, wie du ein Land, geschweige denn einen Krieg zu führen hast? Und klar, die Amerikaner sitzen doch drin, tief und fest mit drin. Ginge doch gar nicht anders. Du kannst nicht vor den Golden Globes parlieren und zur Berlinale übrigens auch. Vielleicht geht's, okay, vielleicht geht's. War nur ein Gedanke. Ja? Aber ja, das ist zumindest die Frage, die ich stellen möchte. Und die Zeit ist nun überhaupt alles andere als ein, ich sag mal, Zelensky-unfreundliches Blatt. In Zelenskys engstem Beraterkreis gibt es vermutlich niemanden, der besser informiert ist als Fedorow auf seiner Smartwatch, auf der er die Berichte von nahenden Bomben und Drohnen aufladen. Auf der die so, auf der, was habe ich denn jetzt gelesen? Wie auch immer, gehen auch die Textnachrichten des Chefs ein. Ich weiß nicht, alles wissen. Mal gucken, hier kommt nochmal eine neue Bombe. Da kommt eine SMS von Zelensky. Jetzt wieder eine Bombe. Jetzt wieder eine Zelensky-SMS. Echt? Naja, die Zeit. Er hat gleich noch einen Termin mit ihm. Und obwohl Fedorow mitten im Machtzentrum sitzt, ist er als Privatmann doch so hilflos wie unzählige andere im Land. Seine Familie wohnt in einer Stadt in der Nähe des nee, Dnipro, die von russischen Truppen, ist ein Fluss, ne, oder? Ja, ich glaube schon, die von russischen Truppen besetzt wurde. Unsere Familien sind trotzdem geblieben, erzählt Fedorow. Das Haus meines Vaters wurde bombardiert, er wurde schwer verletzt, lag im Koma und wird sein Leben lang behindert sein. Sie entführten meinen Onkel, brachten ihn dann aber zurück. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Du entführst den Onkel des Präsidentenmachers? Des, na, graue Eminenz kann man bei seinem Alter ja nicht sagen. Jedenfalls entführst den Onkel eines Big Players der Regierung bis zum Krieg und dann, ja gut, da bringst du ihn halt wieder einmal wieder zurück. Seltsamer Satz, oder? Was soll das? Entführten meinen Onkel, brachten ihn dann aber zurück. Ehrlich? Während er erzählt, merkt man ihm die Trauer über seine Ohnmacht an. An Tag 1 des Krieges war es Fedorow, der alle Ukrainer mit Kenntnissen über Cybersicherheit aufrief, sich freiwillig zu melden. Es gab ununterbrochen Angriffe der Russen auf die ukrainischen Schaltstellen. Putins Armee wollte die Regierung blind und taub machen. Deshalb schrieb Fedorow auf Twitter: Wir bauen eine IT-Armee auf. Er warb um digitale Talente. Es werde Aufgaben für alle geben. Wir kämpfen weiter an der Cyberfront. Was genau machen die digitalen Talente? Sie überwachen unsere Informationssysteme. Dazu gehört auch, dass wir uns selbst angreifen. So identifizieren sie Sicherheitslücken. Ja, das ist Cyberwar. Ja, da greifst du dich selbst im Krieg selbst an. Die Soldaten der IT-Armee hätten sogar russische Hackergruppen auffliegen lassen, die schon seit Jahren in ihren Systemen gesessen hätten. Gleich zu Kriegsbeginn wählte Fedorow auch die Nummer von Elon Musk, der ja nicht nur Eigentümer von Tesla und Twitter ist, sondern mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX auch das globale Satellitensystem Starlink betreibt. Fedorow bat Musk um Hardware, um den Zugang zum System. Es ging darum, die Kommunikation im Land aufrechtzuerhalten. Starlink ist einer unserer Game Changer, sagt Fedorow und bedankt sich für 10.000 Starlink-Terminals aus Deutschland, die noch in diesem Monat in der Ukraine ankommen sollen. Musk habe die Preise für den Starlink-Dienst unlängst an den Markt angepasst, aber ich glaube trotzdem an Elon. Elon. Er hat versprochen, dass wir keine Probleme haben werden. Ein Glaube, der knapp 3 Wochen nach dem Gespräch im Bunker möglicherweise erschüttert wird. SpaceX hat erklärt, dass das ukrainische Militär Starlink nicht mehr dazu benutzen soll, Kampfdrohnen einzusetzen. Die Produkte von SpaceX, schreibt Musk auf Twitter, seien für privaten Gebrauch gedacht, nicht für militärischen. Nach genau 50 Minuten endet das Gespräch mit Fedorow, der Termin beim Präsidenten. Fedorow sagt, er werde Selenskyj von den Fortschritten bei der Entwicklung von Kampfdrohnen berichten und davon, welche neuen Cyberangriffe auf ukrainische Rechenzentren es gegeben habe. Auf schwarzen Laufschuhen verschwindet Fedorow in den Gängen des Bunkers, begleitet von seinem Personenschützer. Schnell verliert sich die Spur der beiden. Es ist der 25. Januar, sein Geburtstag. Selenskys Leute erwarten, dass Putin den Raketenbeschuss zur Feier des Tages verstärkt. Immerhin war ja an Putins Geburtstag die Krimbrücke in die Luft geflogen. Die Ukraine hatte mit einem Ständchen gratuliert. Happy Birthday, Mr. President. Es ist eine besondere Woche in Kiew. Vor wenigen Tagen ist der Innenminister unter ungeklärten Umständen mit einem Hubschrauber abgestürzt. Auch er gehörte zum engsten Kreis um Selenskyj. Ist da womöglich eine weitere Front in diesem Krieg eröffnet worden? Eine, die für Selenskyj und alle, die ihm nahestehen, besonders gefährlich werden könnte? Ich weiß es nicht, vielleicht geht es nur mir so. Aber oft klingen doch diese Texte, vor allem beim Lautlesen, irgendwie infantil und lächerlich. Eine, die für Selenskyj und alle, die ihm nahestehen, besonders gefährlich werden könnte? Der Innenminister fehlt sehr. Jetzt, in der neu aufgeflammten Debatte um die verbreitete Korruption im Land, bräuchten Selenskys Leute ihn dringend. Die heiklen Fragen zur Korruption muss also jetzt ein anderer beantworten. Mikhailo Podolyak. Eine genaue Jobbezeichnung hat er nicht. In Deutschland spreche man wohl vom Kanzleramtschef. Podolyak sammelt täglich Informationen aus dem Innen- und Außen- und dem Verteidigungsministerium. Er filtert sie und bestimmt, was Selenskyj lesen und worüber er entscheiden soll. Manchmal weil Krieg ist, manchmal obwohl Krieg ist. Unter all den jungen Leuten um Selenskyj ragt Podolyak allein schon wegen seines Alters heraus 50 Jahre. Weiß ich nicht, ChatGPT meinte doch eben, da ist irgendwie jemand, der ist 79 oder was, 71. Wie auch immer, 50 Jahre. Ja, aber es arbeitet im Präsidialamt in der Nähe des Chefs. Der oberirdische Weg aus dem Ministeriumsgebäude zu ihm führte durch viele Straßensperren und Checkpoints der Armee. Vom letzten Checkpoint aus geht es zu Fuß durch mehrere Hinterhöfe in einen Hauseingang, wo bewaffnete Sicherheitsmänner und Frauen, nee, Quatsch, die Taschen kontrollieren, dann wieder über einen Hof zu einem weiteren Eingang. Schließlich befindet man sich in einem mehrstöckigen Gebäude, in dem es so dunkel ist wie im Bunker, darunter. Die Handylampe leuchtet den Weg durchs Treppenhaus zu Podolyak. Was würden wir alle doch nur tun ohne unsere Handytaschenlampen, nicht wahr? Für eine deutsche Reporterin ist es in jenen Tagen nicht ganz einfach, ein Gespräch mit Podolyak zu führen. Er ist nämlich vor allem eins, wütend auf den deutschen Bundeskanzler. Zur Begrüßung hebt er zu einem zehnminütigen Monolog über Olaf Scholz, Unzulänglichkeiten und die Unfähigkeit der Deutschen aus der Geschichte zu lernen. Seit Tagen warten die Ukrainer auf eine Entscheidung des Kanzlers, ob Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden dürfen oder nicht. Alles laufe bestens, sagt Podolyak, bis zu dem Moment, in dem wir Deutschland brauchen. Es sei das Land mit dem größten Budget, der größten Wirtschaft, dem größten Einfluss auf die europäische Politik und trotzdem viel zu zaghaft. Ihr Deutschen habt keine Wahl, so wie wir keine Wahl haben. Nur wenn man zum Anführer wird, lassen sich die Schatten der Vergangenheit vergessen. Gerade hat er mit einem Befehlshaber an der Front im Osten telefoniert. Die Situation sei schwierig. Offenbar mobilisierten die Russen wieder viele Kämpfer. In den Provinzen Luhansk und Donetsk wird brutal gekämpft. 10.000 bis 20.000 Soldaten bewegen sich aufeinander zu. Dies ist ein Krieg wie der Zweite Weltkrieg. So viel dazu. Mal sacken lassen, nicht wahr? Ich wünsche allen, schöne Woche. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Tschüss.